Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach den tödlichen Angriffen in der norwegischen Stadt Kongsberg sieht die Polizei Anzeichen für einen Terrorakt. Die Ermittlungen zu den Tatmotiven dauerten aber noch an. Der mutmaßliche Angreifer, ein 37-jähriger Däne, hatte gestern mit Pfeil und Bogen bewaffnet, 5 Menschen getötet und 3 verletzt. Er wurde festgenommen. Bereits zuvor stand der offenbar zum Islam konvertierte Mann im Fokus der norwegischen Behörden. Er soll selbst in Kongsberg leben. Die Kleinstadt liegt etwa 80 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Oslo.
Die Menschen in Kongsberg trauern, versuchen zu verarbeiten, was geschehen ist in ihrer kleinen norwegischen Stadt. Auch am Abend kommen viele zu dem spontan eingerichteten Gedenkort. Hier im Zentrum, unter anderem an diesem Supermarkt, hatte gestern Abend ein 37 Jahre alter Mann Menschen mit Pfeil und Bogen verletzt und getötet. Medien berichten, er habe auch andere Waffen genutzt. Die Polizei spricht am Morgen von einem zum Islam konvertierten Dänen, der in Kongsberg lebt. Es gab in der Vergangenheit Befürchtungen, dass der Mann radikalisiert war, und die Polizei nahm Kontakt auf. Das war nicht in diesem Jahr, sondern 2020 und davor. Notrufe erreichten die Polizei am Mittwochabend um kurz nach 18 Uhr. Zunächst verfolgten unbewaffnete Polizisten den Mann, der sogar in Wohnungen eingedrungen sein soll. Nach etwa einer halben Stunde gelang dann Spezialeinheiten die Festnahme. Heute laufen den ganzen Tag über Ermittlungen. Der norwegische Sicherheitsdienst teilt zunächst auf seiner Internetseite mit, der Angriff habe in diesem Stadium der Ermittlungen den Anschein eines Terrorakts. Die Tat wirkt wie ein Terrorakt, aber wir kennen die Beweggründe, das Motiv des Täters noch nicht. Das Verbrechen trifft Norwegen mitten im Regierungswechsel. Der neue sozialdemokratische Ministerpräsident äußert sich heute kurz nach seiner Amtseinführung. Es ist grauenvoll, es ist schockierend, darüber nachzudenken, was Menschen vor Ort erlebt haben. Und wir fühlen mit allen Betroffenen, mit allen, die verunsichert sind oder die Angehörige verloren haben. Am Abend werden die Spuren der Gewalttat entfernt, doch die Ermittlungen zum Tatmotiv dauern an. Morgen wird der mutmaßliche Täter dem Haftrichter vorgeführt und Rechtspsychiater sollen ihn untersuchen.
Corona bremst die deutsche Wirtschaft weiter aus. Angesichts pandemiebedingter Lieferengpässe und anhaltender Kontaktbeschränkungen haben die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr deutlich nach unten korrigiert. In ihrem Herbstgutachten rechnen sie nun nicht mehr mit 3,7, sondern nur noch mit 2,4%. Im kommenden Jahr soll es aber deutlich mehr werden. Statt bisher 3,9 werden nun 4,8% Wachstum erwartet.
Chips sind derzeit Mangelware. Das spürt nicht nur die Autoindustrie. Insgesamt braucht die deutsche Wirtschaft länger als gedacht, um sich von den Folgen der Pandemie zu erholen, diagnostizieren die Wirtschaftsforscher.
Das hat vielfältige Auswirkungen immer noch auf das Wirtschaftsgeschehen. Zum einen werden kontaktintensive Dienstleistungen weiter beeinträchtigt, die befinden sich noch nicht auf Normalniveau. Zum anderen sind internationale Lieferketten gestört.
Diese Lieferengpässe und auch die hohen Energiekosten führen erstmal noch zu einem weiteren Inflationsanstieg, so die Prognose. Die gute Nachricht aber, ab dem Frühjahr wird alles besser, sagen zumindest die Forscher. Die Arbeitslosenquote soll von 5,7% in diesem auf 5,3% im kommenden Jahr sinken. Und die Inflationsrate von 3% auf 2,5%. Mit Blick auf die anstehenden Tarifverhandlungen heißt es, sehr hohe Lohnabschlüsse könnten die Inflation weiter nach oben treiben.
Nun wissen wir natürlich, dass bei Verhandlungen am Anfang immer Zahlen genannt werden, die am Ende so nicht rauskommen. Aber das wäre natürlich eine andere Situation und das würde eben die Normalisierung, die wir hier in der Prognose haben bei der Inflationsrate, natürlich anders aussehen lassen.
Langfristig müsste Deutschland mit weniger Wachstum auskommen, so die Forscher, denn es gäbe immer weniger Arbeitskräfte und immer mehr Rentner.
In den USA fürchtet die Wirtschaft wegen der weltweiten Lieferengpässe um das lukrative Weihnachtsgeschäft. Nadelöhr sind die großen Häfen des Landes. Dort warten viele Schiffe mit zehntausenden Containern darauf, entladen zu werden. Auf Initiative der beiden Regierungen erklärten sich Hafenbetreiber und Paketdienstleister wie FedEx und UPS bereit, ihre Arbeitszeiten deutlich auszuweiten.
Der Pazifik vor der Küste Kaliforniens. Vorläufige Endstation für unzählige Frachtschiffe. 500.000 Container können nicht abgefertigt werden. Ein Grund für die großen Versorgungsengpässe. Die zwei größten Häfen der USA, Los Angeles und Long Beach, sind völlig überlastet. Um das zu ändern, wird dort ab jetzt rund um die Uhr 7 Tage die Woche gearbeitet. Das hatte US-Präsident Biden in Verhandlungen mit Hafenbetreibern und Gewerkschaften erreicht. Auch Paketdienste und Supermärkte erhöhen die Arbeitszeit. Sein Appell an die gesamte Wirtschaft: Das ist ein erster großer Schritt, um Waren schneller zu bewegen und unsere Lieferketten zu stärken. Aber nun muss auch der Rest des privaten Sektors, der Waren verteilt, nachziehen. Es heißt nicht ohne Grund Lieferkette. Die Sorge, dass für den US-Binnenmarkt so wichtige Weihnachtsgeschäft könnte in Gefahr sein. Experten empfehlen der Bevölkerung, frühzeitig Geschenke zu kaufen. Viele fürchten, dass die Regale leer sein könnten, da auch für die heimische Produktion oft Zulieferungen fehlen. Es wird zu selten auf Lagerhaltung gesetzt. Wir müssen für die Zukunft mehr Widerstandskraft aufbauen, damit die Lieferkette nicht ständig unterbrochen werden kann. Ob durch die Pandemie, extremes Wetter, den Klimawandel, Cyberangriffe oder andere Störungen. Biden verspricht einzugreifen, wenn die privaten Unternehmen seiner Aufforderung nicht folgen. Aber sein Handlungsspielraum ist begrenzt.
Die Welthungerhilfe prangert eine Zunahme von Hungersnöten an. Mehr als 800 Millionen Menschen weltweit hätten nicht genug zu essen, heißt es im aktuellen Welthungerindex, etwa jeder 10. Mensch auf der Erde. Ein Haupttreiber der Nöte sei die Klimakrise, die für Dürren oder Überschwemmungen sorge, aber auch die Corona-Pandemie und bewaffnete Konflikte verschärften die Lage. Das große Ziel der Vereinten Nationen, den Hunger bis 2030 weltweit besiegt zu haben, drohe zu scheitern.
Auch an diesem Mittag gibt es wieder kaum etwas zu essen. Die Kinder bekommen nur ein wenig zerkleinertes Getreide. Die Familie von Ali Tsimamurekem lebt im Süden Madagaskars. Mehr als 1 Million Menschen leiden hier seit Monaten Hunger. Die letzten Jahre ist es schon so. Es gibt keinen Regen und wir können die Felder wegen der Trockenheit nicht bestellen. Die Wasserquellen hier sind versiegt. Hinzu kommen Sandstürme. Es ist die schlimmste Dürre seit mehr als 30 Jahren. Der Klimawandel ist laut Welthungerindex einer der Hauptgründe, der den Hunger in der Welt verschärft. Hinzu kommen gewaltsame Konflikte. Seit dem vergangenen Jahr außerdem die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. In gewaltsamen Konflikten wird Hunger oft als Kriegswaffe eingesetzt. Außerdem werden die Menschen von ihrem Land vertrieben, müssen aus Angst um ihr Leben fliehen und können dann keine Lebensmittel mehr anbauen. In Somalia ist die Hungersituation laut Bericht gravierend. Mehr als 2 Millionen Menschen sind im Land auf der Flucht. Die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab verübt immer wieder Anschläge. Das Land leidet unter Dürren und Überflutungen. Eine sichere Ernährung für die Menschen setze voraus, sagen Experten, dass Hunger und bewaffneter Konflikt gemeinsam bekämpft werden. Keinen Hunger mehr. Das wird es nur geben, wenn einerseits die Weltgemeinschaft das Thema endlich energisch verfolgt, die nötigen Ressourcen einsetzt. Und andererseits einige der betroffenen Länder selbst dafür einstehen, ihre Bevölkerung mit guter Regierungsführung und Transparenz zu unterstützen.
Berlins designierte regierende Bürgermeisterin Giffey von der SPD strebt eine Neuauflage der Koalition mit Grünen und Linkspartei an. Morgen werde es eine abschließende Sondierungsrunde mit diesen beiden Parteien geben, sagte Giffey heute. Ziel sei es, bis Ende November eine Koalition zu schmieden. Die Pannenserie bei der Berlin-Wahl wird demnächst den Verfassungsgerichtshof des Landes beschäftigen. Die scheidende Landeswahlleiterin Michaelis kündigte heute Einspruch gegen die Ergebnisse in 2 besonders umkämpften Wahlbezirken an.
Falsche oder schlicht nicht ausgegebene Stimmzettel, Wahllokale, die zwischendrin schließen mussten und andere, in denen wiederum noch Stunden nach der offiziellen Schlusszeit gewählt wurde. Es ist eine lange Liste des Scheiterns, die die Berliner Landeswahlleiterin heute vorgetragen hat.
Das Hauptproblem war die Komplexität dieses Wahltages. Es waren ja mehrere Wahlereignisse an einem Tag. Und dass die auch mit unterschiedlichen wahlrechtlichen Bestimmungen abliefen, das war eine Überforderung der Wahlorganisation.
In fast jedem 10. Berliner Wahllokal ist es zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Sogar die Landeswahlleitung selbst will jetzt Einspruch beim Berliner Verfassungsgericht einlegen, weil in 2 Berliner Wahlkreisen der Stimmabstand zwischen den Direktkandidaten so knapp war.
Durch dieses enge Ergebnis in Verbindung mit falsch ausgegebenen Wahlstimmzetteln oder Schließung von Wahllokalen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass hier mandatsrelevante Fehler passiert sein könnten.
Dass also das Wahlergebnis in diesen Wahlkreisen unter Umständen verfälscht wurde. Auch andere, wie die Berliner AfD, haben bereits Einsprüche angekündigt.
Die Folgen können sein, dass dann in den Wahlkreisen neu gewählt werden muss. Im ganz extremen Fall müsste sogar die gesamte Wahl oder könnte die gesamte Wahl wiederholt werden.
Die Entscheidung darüber liegt jetzt beim Berliner Verfassungsgericht, sobald das Wahlergebnis auch offiziell im Amtsblatt veröffentlicht wurde.
3 Monate nach der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz schreitet der Wiederaufbau weiter voran. Möglich gemacht hat das auch eine beispiellose Spendenbereitschaft in der Bevölkerung. Neben baulichen Maßnahmen werden mit dem Geld auch Energiekostenzuschüsse oder psychosoziale Beratungen finanziert. Zudem verzeichneten die Behörden in den ersten Wochen fast 14.000 Anträge auf Soforthilfen aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern.
Es riecht noch immer nach Öl und Brackwasser, 3 Monate nach dem Unglück. Ihr Haus in Erftstadt in Nordrhein-Westfalen muss abgerissen werden.
Ja, da lief ja eine Tür rein und das war ja alles verfüllt.
Viele Betroffene sind enttäuscht von Politik und beklagen ein Formularwirrwarr bei den Anträgen für staatliche Hilfe.
Ich habe selber, haben wir noch nichts ausgefüllt. Und das sollen 31 Seiten sein und das ist so kompliziert, da muss ich für studiert haben und ich bin kein Studierter und da muss man sich Hilfe holen.
Fachanwalt Franzke berät sie gerade mit Blick auf ihre Versicherung. Seine Arbeitszeit finanziert dank schnell eingesetzter Spenden.
Wenn man sich anschaut, welche Möglichkeiten die Betroffenen haben, dann haben wir eigentlich so 3 Töpfe. Es gibt einen Versicherer, es gibt den Staat, der Zusagen trifft und es gibt eben die Spenden. Und die Spenden können natürlich wesentlich schneller eingesetzt werden.
Genutzt von Hilfsorganisationen für Beratung, für Aufräumarbeiten, Traumahilfe. Jede Akte hier im Büro ein Schicksal von Menschen, die langfristig Hilfe brauchen, genau wie auch in Rheinland-Pfalz.
Wir haben hier so viel noch auf die Beine zu stellen, dass wir das aus Eigenmitteln gar nicht schaffen können. Und da sind Spenden auch in den nächsten Jahren noch erforderlich.
Ein Ferienprogramm im Zirkuszelt in Dernau, möglich dank Spendengeldern. Insgesamt mehr als 500 Millionen Euro laut Schätzungen. Die größte Summe jemals für eine Katastrophe in Deutschland, die noch lange nicht überwunden ist.
Bei Protesten in der libanesischen Hauptstadt Beirut sind mindestens 6 Menschen getötet und weitere verletzt worden. Ministerpräsident Mikati mahnte die Bevölkerung, sich nicht in einen Bürgerkrieg hineinziehen zu lassen. Augenzeugen berichten, die Demonstranten seien von Dächern aus beschossen worden. Sie hatten gegen den leitenden Ermittlungsrichter Vitar protestiert, der den Fall der Explosionskatastrophe im Beiruter Hafen untersucht. Die schiitische Hisbollah, die zu den Protesten aufgerufen hatte, wirft Vitar mangelnde Neutralität bei den Ermittlungen vor.
Bei einem Hochhausbrand im Süden Taiwans sind mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 40 wurden verletzt. Das Feuer brach mitten in der Nacht in Kaohsiung aus. Viele Menschen waren in den oberen Stockwerken von den Flammen eingeschlossen. Die Zahl der Opfer könnte noch steigen. Ein Polizeisprecher sagte, Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 15. Oktober.
Im Süden sorgt Hochdruckeinfluss für freundliches Wetter, aber ein Tief über Skandinavien bringt im Norden teilweise stürmischen Wind und kräftigen Regen, der im Laufe der Nacht von Nordfriesland heranzieht. Richtung Süden oft klar, aber es bilden sich regionale Nebelfelder, die sich morgen gebietsweise zerhalten können, aber dann wird es im Süden freundlich. Die Regenwolken aus Norden breiten sich etwa bis zur Mitte aus, aber der Regen wird dabei immer schwächer. Gleichzeitig wird es im Norden wieder freundlicher. Dort unter Wolken heute Nacht zweistellige Werte. Im äußersten Süden leichter Frost. Im östlichen Bergland morgen unter 10, im Südwesten dagegen nahe 20 Grad. Am Sonntag im Norden etwas Regen, sonst nach Nebelauflösung eine Mischung aus Sonne und Wolken. Ähnlich auch am Sonntag. Die neue Woche beginnt abseits zäher Nebelfelder meist freundlich und vor allem im Süden deutlich wärmer.
Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Was läuft falsch in der Hauptstadt? Das Berliner Wahlchaos und die Folgen. Und mittendrin im Industriegebiet, warum die Menschen in Salzgitter-Wartenstedt ihre Heimat verlassen sollen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.